Ich möchte jetzt aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums ein paar Verse lesen. Das ist jenes Kapitel, aus dem auch der Wochenspruch stammt und über den ja schon der Ernst gesprochen hat. Und zwar, ich lese die Verse 9 bis 11 aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, 9 bis 11. Und da sagt Jesus: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, ihr Lieben, das ist eines der bekanntesten Kapitel, das 10. Kapitel. Ernst hat ja schon sehr schön einige Dinge angesprochen, die in diesem Kapitel auch über den guten Hirten gesagt werden. Nun, dieses Wort, das ich gelesen habe, in dem stecken zwei Worte, die mit dem Wort Ich bin beginnen. Ihr kennt ja diese sieben Worte aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, Ich bin. Und in diesem Wort Ich bin klingt ja auch der Gottesname durch aus dem Alten Testament, wo Gott sich offenbart hat, dem Mose mit Ich bin. Und das bedeutet ja, wenn man es übersetzt in einen Satz, dann würde das bedeuten, das Wort Ich bin ist ja ein Ausdruck für eine Haltung Gottes. Ich bin für euch. Oder ich bin bei euch. Ich bin für euch da. Und deswegen greift das Jesus auch auf, ganz bewusst in diesem Zusammenhang, und spricht dann noch Dinge aus dabei, in welcher Form er für uns da ist, in welcher Weise. Und da gibt es verschiedene Dinge. Und hier sind zwei Worte. Das eine ist, ich bin die Türe. Und das zweite ist, ich bin der gute Hirte. Nun, das sind Bilder, die für das jüdische Volk sehr bekannt waren. Dieses Wort vom guten Hirten ist ja ein Wort, das hier im Alten Testament in mehreren Stellen vorkommt, wo auf der einen Seite sich Gott als der gute Hirte dem Volke Israel präsentiert, aber wo auch die Führer des Volkes und die Leiter des Volkes als Hirten bezeichnet werden und dann eben oft auch die Propheten klagen darüber im Namen Gottes natürlich, dass es so viele schlechte Hirten in Israel gegeben hat. Wir werden gleich noch kurz davon hören, weil Jesus ja selber auch darüber spricht. Nun, es ist ein Bild, das zunächst einmal ausdrückt das Verhältnis zwischen Gott und zwischen dem Volke Israel. Und so hört ja auch der Zuhörer hier im Neuen Testament, hören die Juden das ja für sich. Es ist zunächst einmal die Schafe, um die es hier geht, sind ja die Schafe des Volkes Israel. Aber Jesus sagte dann auch ein paar Verse später, ich habe noch andere Schafe, die muss ich auch herbeiführen, in diesen selben Stall. Und da redet er dann von den Nationen, von den Heiden. Also es sind beide gemeint, aber wir müssen das gut unterscheiden. Zuerst sagt Jesus, ich bin der gute Hirte für euch Israel. Und dann auch für die Nationen, also für beide zusammen. Aber es muss auch beides zusammen verstanden werden und gesehen werden. Also lasst uns jetzt einmal hören, wenn wir jetzt auch mit hineingenommen werden in dieses Bild als die Schafe des guten Hirten, was uns Jesus damit sagen möchte, genau dasselbe, was er auch seinem Volk Israel sagen möchte. Es sind diese beiden Worte, ich bin die Türe und ich bin der gute Hirte. Nun, beides stammt aus der Hirtenwelt, das Bild, das sehr bekannt ist natürlich, und es ist eben wichtig, dass man versteht, dieses Hirtendasein war wirklich anders, als es bei euch im Hof ist und so weiter. Aber es ist sehr wichtig, das auch zu unterscheiden. Nun, wenn man diese Situation ein bisschen beschreibt, es geht hier um das Bild eines Hirtenstalles. Und das war eben meistens ein umzäuntes Gebiet oder ein mit einer kleinen Mauer umsehenes Gebiet unter freiem Himmel. Das war nicht ein Stall unter dem Dach, sondern unter einem freien Himmel. Da gab es eine Eingangstüre und normalerweise war da auch dann ein Wächter, der in der Nacht gewacht hat. Und dann gab es den Hirten, manchmal sogar mehrere Hirten, weil in einem solchen Stall waren nicht nur eine Herde, sondern auch mehrere. Und da haben dann mehrere Hirten dann auch ihre Schafe untergebracht. Und dann sind die Hirten jeweils gekommen und haben in der Früh die Schafe geholt. Und dann war es wirklich so, dass die verschiedenen Hirten, wenn es mehrere waren, ihre Schafe gerufen haben beim Namen. Und sie haben sie wirklich gekannt, ja. Die Schafe sind nur dem Hirten gefolgt, dessen Stimme sie kannten und schon gar nicht einem Fremden, überhaupt einem Fremden, aber auch nicht einem anderen Hirten und sind dann hinausgegangen und haben sie sozusagen dann auf die Weide geführt und dort auf der Weide, das war nicht so eine Weideland wie heute, sondern das war auch ein gewisses, sage ich mal, Wildnis. Das heißt, die Hirten mussten tatsächlich die Schafe vor wilden Tieren schützen, vor Wölfen, vor Bären, was auch immer es dort gegeben hat. Das war also ein ganz gefährlicher Beruf und nicht ein idyllischer Beruf. Und diese Welt steht im Hintergrund dessen, wo Jesus nun dieses Gleichnis anwendet auf sich. Und er bringt sich ins Spiel. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus hier nun zwei Elemente in diesem Bild vom guten Hirten von dieser Hirtenwelt nimmt und sie auf sich überträgt. Und das muss man ein bisschen unterscheiden. Er sagt auf der einen Seite, ich bin die Türe, das ist das eine Bild. Und das müssen wir unterscheiden von dem anderen Bild, ich bin der gute Hirte. Beide stammen aus derselben Umwelt, aber hat auch natürlich miteinander zu tun. Aber man muss es dann auch immer jeweils für sich so betrachten, wie es hier steht. Ich will nicht davon viel über diese Bilder reden, weil wir heute mehr Zeit wollen zum Gebet, aber einige Bemerkungen möchte ich gerne machen. Das eine ist, also ich bin die Türe. Und dann heißt das Wort, wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also Türe. Wenn Jesus sagt, ich bin die Türe, dann macht er deutlich, Türe ist ein Übergang von einem Bereich in den anderen, ist ein Eingang, ein Zugang zu etwas. Und was Jesus damit sagen möchte, sind zwei Dinge, wenn er das so formuliert. Er sagt zunächst einmal, ich bin der Zugang. Wozu? Ich bin der Zugang, und zwar der einzige, den es gibt, zum Reich Gottes. Stall. Ich bin der einzige Zugang zum Reich der Himmel. Ich bin der einzige Zugang zur Erlösung. Ich bin der einzige Zugang zu einer versöhnten Beziehung mit dem Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir, kommt zum Vater als durch mich. Und hier sozusagen wird ausdrücklich betont, ich bin die Türe und das heißt die einzige, die es gibt, ihr Lieben. Es gibt keine andere Türe als Jesus. Und das Zweite, die Türe ist nicht eine Sache, sondern eine Person. Jesus sagt, ich bin die Türe. Also, wenn jemand da hineinkommen möchte in diesen Zustand des Errettetseins, des ewigen Lebens und was alles damit verbunden ist, der muss durch mich gehen. Das heißt, der muss mit mir in eine innige Beziehung eintreten. Anders geht es nicht. Ich bin nicht einer, der sagt, schau da hin drüben, dort ist die Türe und andere weisen auch auf diese Türe hin. Und durch andere Leute gibt es auch noch sozusagen einen Zugang, sondern sagt, nein, ich bin. Nur durch mich könnt ihr in diesen Eingang hineinkommen, in dieses Bereich hineinkommen. Und dann sagt er, und das ganze Kapitel wird immer wieder auch davon geredet, es gibt nicht nur den guten Hirten, sondern es gibt auch Fremde, es gibt auch Diebe, es gibt auch Räuber, Es gibt auch falsche gute Hirten, oder nicht gute, sondern falsche Hirten, die haben nicht Gutes im Sinne. Und Jesus macht das mit aller Deutlichkeit klar. Und das ist ein sehr ernstes Wort, ihr Lieben. Es gibt nur einen, der der Zugang zum Himmel ist. Nur ihn. Und alles andere, was nun auch sozusagen in irgendeiner Weise heilsbringend ist, ist im Zusammenhang mit dieser Türe eine falsche Türe. Jeder andere Heilsbringer dieser Welt, sei ein Religionsstifter, sei es ein großer Philosoph oder Führer oder was auch immer, oder sei es irgendeine Sache wie eine Religion oder eine Philosophie, alles, was sich als heilsbringend in dieser Welt irgendwo darstellt, ist aus der Perspektive Jesu ein Verführer. Ein Verführer, weil er von der einen wahren Türe ablenkt, wegführt. Und weil er sozusagen, ob es jetzt nur Menschen sind oder Sachen sind, die Menschen abbringen wollen von diesem einen Heil, das nur durch Jesus. Ihr Lieben, das ist in unserer Welt, die so plural aufgebaut ist und immer mehr an diese Pluralität sich verliert, gar nicht, wir können es gar nicht genug oft betonen, aber das macht uns auch angreifbar, weil dann immer wieder Menschen sagen, ihr seid eben viel zu engstirnig. Aber Jesus hat das ja so sehr deutlich gemacht, nicht nur in diesem Bild, dass er zum Ausdruck gebracht hat, es gibt nur eine Türe und einen Weg. In der Bergpredigt, im Matthäusevangelium, da sagt Jesus, geht ein durch die enge Pforte. Denn der Weg ist schmal und die Türe ist eng, die zum Leben führt. Und der Weg ist breit und die Türe ist groß, der zum Verderben führt. Also was Jesus sagt ist, es gibt nur einen Weg und es gibt nur eine Türe, diese schmale Türe. Und diese schmale Türe füllt er aus, da hat niemand anderer Platz. Und nur wer durch diese Türe geht, der kommt in diesen Zustand des Heils, des Errettetseins und alles, was damit verbunden ist. Und dann gibt es diesen breiten Weg und diese breite Türe und in dieser breiten Türe haben viele Heilsbringer Platz. Da können viele stehen in dieser und sagen, durch mich, durch mich, durch mich, durch mich oder durch das oder jenes. Und viele gehen durch, sagt Jesus, aber sie gehen ins Verderben und sie werden nicht sozusagen dieses Heil finden, um das es geht. Ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir daran festhalten, auch wenn es immer schwieriger wird, so absolut zu reden. Das ist eine absolute Sprache, die Jesus führt. Und wir müssen dieselbe Sprache auch haben, indem wir auch Menschen deutlich machen, es gibt nur einen Weg. Und es gibt nur eine Türe, die einen Zugang. Und dann sagt Jesus, ändert das Bild. Jetzt spricht er nicht von der Türe in den Schafstall, sondern jetzt redet er von sich als dem guten Hirten. Er ändert jetzt die Szene. Jetzt müssen wir es von diesem Blickwinkel anschauen, nicht mehr von der Türe, sondern von diesem Blickwinkel des guten Hirten. Ihr Lieben, und das ist ganz besonders für die Zuhörer bedeutsam gewesen, weil eben dieses Bild vom Hirten, ja, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, im Alten Testament ja ein sehr breites Bild ist, der Psalm 23 und in Hesekiel 34 und so weiter, gibt es ja viele Bibelstellen, auch in Jeremia, wo dieses Bild von dem guten Hirten vorkommt. Und Jesus setzt nun auch sich gegenüber eben zu den falschen Hirten. Ihr Lieben, ich lese euch aus dem Hesekiel 34 ein paar Verse vor. Und da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu mir, Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Jetzt geht's um die Hirten, die falschen Hirten. Und sprich, so spricht der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgebracht, das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Verfraß und sie zerstreuten sich. Und dann heißt es weiter unten, er sagt, denn so spricht der Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Und wieder weiter, ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Und dann sagt er, das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David, er wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Das ist diese direkte Verheißungslinie auf jenen, der hier spricht, ich bin der gute Hirte. Ich werde den guten Hirten senden. Der wird euch weiden. Nun, Jesus besagt also, lasst mich das jetzt noch in ein paar Gedanken festmachen, was Jesus hier sagt über sich als den guten Hirten. Ich will drei kurze Dinge euch aufmerksam machen, die das Kennzeichen des guten Hirten an dieser Stelle, wie Jesus hier spricht, darstellt. Das eine ist, dass er zunächst einmal sagt, ich bin der gute Hirte, und zwar in dem Zusammenhang, dass ich es bin, der den Schafen das Leben gibt. Und dann sagt er nicht nur Leben, sondern die Fülle des Lebens. Leben in Überfluss. Leben. Das unterscheidet den guten Hirten von falschen Hirten und von falschen Heilsbringern. Ihr Lieben, und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil es gibt so unter den Menschen, unter unseren Bekannten und Freunden so die Meinung, ja, wenn ich anfangen würde, mein Leben irgendwie mit diesem Jesus in Verbindung zu bringen, dann werden mir Dinge geraubt in meinem Leben und meine Lebensqualität vermindert sich. Weil dann darf ich vielleicht das nicht mehr tun und dann darf ich das nicht mehr tun und dann wird mir das irgendwie weggenommen und dann muss ich nur mehr beten und alles Mögliche und so weiter. Das ist doch kein Leben. Also die Vorstellung vieler Menschen von Christen, die Jesus nachfolgen, ist, dass ihnen was genommen ist, dass ihnen an Lebensqualität etwas abgenommen ist, was sie sozusagen eine verminderte Lebensqualität bringt. Und Jesus behauptet genau das Gegenteil und sagt, wer mir nachfolgt, also wer meine Stimme hört und mich als guten Hirten in sein Leben hineinnimmt, dem schenke ich Leben in Überfluss. Im Überfluss. Warum ist das so? Und das ist die Frage, ob wir darin auch wirklich leben. Denn das muss man ja sehen an uns. Und wenn man es nicht sieht, dann ist das nicht eine Frage an Jesus, sondern eine Frage an uns, inwieweit wir dem Raum geben. Warum? Na, ihr Lieben, wenn Jesus in mir lebt, dann lebt ja die Fülle des Lebens in mir. Also ist nicht etwas, was äußerlich sich sozusagen in meinem Leben an reichem Leben ereignet, sondern die Fülle, die in der Person Jesus steckt, die lebt in mir. Und weil er in mir lebt, wenn ich ihn angenommen habe, dann habe ich Anteil an dieser Fülle. So sagt es auch Paulus, ihr habt Anteil an dieser Fülle der Gottheit, die auf Jesus liegt. Wir haben Anteil, ihr Lieben, und das muss man sehen, das müssen auch andere Leute irgendwie erleben können. Wir haben Anteil an der unglaublichen Liebe, mit der Gott uns liebt. Ihr Lieben, Christen sind die Menschen, die am allermeisten wissen müssen, dass sie geliebt sind. Und dass sie von einer Liebe erfüllt sind, die nirgendwo anders zu finden ist. Bei keinem Heilsbringer und bei keiner Sache dieser Welt, wo wir uns irgendwo Liebe erwarten. Ihr Lieben, die Fülle in Überfluss, das ist eine Quelle, die dauernd sprudelt. Wir haben Anteil an dieser Liebe, weil er selber als die Quelle der Liebe in uns lebt. Ihr lieben Christen müssten so einen Eindruck erwecken, als wenn sie die geliebtesten Menschen der Erde werden. Total geliebt. Egal wie die Umstände sind. Egal wie andere Menschen uns behandeln. Egal in welchen Situationen wir sind oder wo wir Dingen begegnen, auch dem Tod zum Beispiel von anderen Menschen uns lieben. Menschen müssen die Menschen sehen, wie getröstet wir sind, weil wir geliebt sind. Geliebt, geliebt. Wir sind, durch diesen Jesus haben wir Anteil daran, dass wir geborgen sind. Das ist eine Geborgenheit, ihr Lieben, die kennt niemand anderer als nur ein Christ. Das ist ganz sicher wahr. Und vor allem, wenn man durch schwere Zeiten geht und man diese Geborgenheit, auf diese Geborgenheit angewiesen ist und man dann erlebt, wie Jesus diese Geborgenheit schenkt. Wenn zum Beispiel ein lieber Mensch von uns genommen wird, ein Kind oder eine Ehefrau oder so etwas, in diesen Situationen, dann merkt man, ich bin geborgen. Diese Geborgenheit ist um nichts aufzuwiegen mit was anderem. Ich kann mich so gut erinnern, wie die Uli gestorben ist, in welche Geborgenheit mich da Jesus hineingeführt hat. Und ich habe mir gedacht, ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich jetzt nicht Jesus hätte. Und ich habe angefangen, traurig zu sein über die Menschen, die Jesus nicht haben. Das ist mir bewusst geworden, in welches Elend oft Leute stürzen in solchen Situationen, wenn jemand Geliebter von ihnen geht. Das ist Chaos, das ist ein Loch, das ist schwarz. Aber wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und er lebt in uns, und er sagt, ich gebe euch die Fülle des Lebens, ihr Lieben, da merken wir, das ist doch das Kostbarste. Nicht wie wir in Saus und Braus leben und uns alles leisten können und nichts Negatives unter uns herankommt, das ist nicht die Fülle des Lebens. Wir Christen sind auch in sehr, sehr vielen negativen Ereignissen mittendrin. Aber wie wir darin leben, in welchem Reichtum wir da sind, welche Fülle des Lebens uns da umgibt, diese Fülle an Frieden, ihr Lieben, das ist etwas Außergewöhnliches. Der göttliche Frieden, der durch diesen guten Hirten in uns kommt, das ist Fülle des Lebens. Die Fülle des Lebens zeigt sich auch, dass wir einen Sinn im Leben haben. Andere haben es nicht. Und wenn sie dem Tod entgegensehen, dann merkt man, wie sinnlos vieles ist. Dieser Reichtum besteht darin, dass wir wissen, was unsere Berufung hier auf dieser Erde ist. Dass wir leben in dieser Berufung und wie uns diese Berufung ausfüllt, weil wir wissen, dieser gute Hirte hat uns einen Auftrag gegeben und den dürfen wir erfüllen. Und das erfüllt, ihr Lieben, diese Fülle an Vergebung. Wer kann den Sünden wegnehmen als Jesus? Viele Menschen zerbrechen an ihren Sünden. Aber Menschen, die in denen Jesus lebt, die haben Anteil an dieser herrlichen Vergebung. Das ist etwas ganz Kostbares. Und so weiter und so fort. Also das ist das eine Kennzeichen, dass er Leben gibt. Nämlich wirklich qualitätvolles Leben. Lebensqualität, die niemand anderer uns geben kann. Das zweite, was als Kennzeichen dieses guten Hirten ist, warum er sagt, er ist der gute Hirte, du hast das so schön auch am Anfang ausgedrückt, das heißt wirklich so, es heißt, ich bin der Hirte, der Gute. So ist es im wörtlichen Sinne auch zu übersetzen. Und das heißt, ich bin der einzig Gute. Es gibt keinen anderen, der diesen Namen in Anspruch nehmen könnte, als der gute Hirte. Und woran zeigt sich das? Es zeigt sich daran, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Seht ihr, das ist doch das größte Kennzeichen des guten Hirten. Die falschen Hirten, die nutzen die Schafe aus für sich. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Alle falschen Heilsbringer wollen etwas für sich oder wollen die Schafe ausnützen. Oder wollen sie wegbringen von dem Eigentlichen, der ewiges Leben schenken kann? Nur der eine gute Hirte, der sagt, ich gebe mein Leben für sie. Das heißt, Was heißt das? Das heißt, dieser gute Hirte identifiziert sich mit uns total. Das ist sein Kennzeichen. Vollkommene Identifikation mit uns und mit allem, was uns ausmacht. Und von daher, weil er sich identifiziert, gibt er sein Leben. Weil er sich mit uns so identifiziert, nimmt er nicht von uns, sondern gibt uns. Weil er genau weiß, was wir brauchen. Und das ist sozusagen das, worum es ja hier geht, bei dem guten Hirten. Ihr Lieben, der gute Hirte weiß genau, was wir brauchen. Und was wir am allermeisten brauchen, ist Vergebung. Versöhnung. Das ist das größte Thema im ganzen Universum. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist er gestorben. Zur Vergebung. Nicht damit wir ein bisschen schönere Tage hier auf Erden haben, sondern dass wir versöhnt werden mit dem Vater für alle Ewigkeit. Und dieses, was er da getan hat am Kreuz, dass er sein Leben hingegeben hat, war der große Sieg, den er aufgerichtet hat. Der Sieg über Sünde. Das sind die Mächte, die uns attackieren, die schlimmsten Mächte. Das ist die Sünde. Das ist die Krankheit. Er gibt uns auch Anteil am Sieg an Krankheit. Deswegen dürfen wir ja beten auch im Anschluss für kranke Menschen. Er gibt uns Anteil daran, dass er den Tod überwunden hat. Der Tod im Sinne dessen, Tod heißt Trennung, ja? Trennung von Gott. Auch wenn wir sterben, leiblich, werden wir vom Vater nicht getrennt. Das ist sozusagen die Aufhebung des Todes. Das trennende Element. Tod heißt immer Trennung. Und der Sieg über den Satan. Wir können Sieg haben auch über den Satan. Und ihr Lieben, jetzt das Letzte noch, was über diesen guten Hirten ausgesagt wird. Da gäbe es natürlich noch vieles zu sagen, aber das ist jetzt auch wichtig noch. In den späteren Versen, das sind jetzt mehr die Verse, die du vorgelesen hast, wo er dann deutlich macht, der gute Hirte, und sagt, ich als guter Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Ihr Lieben, das ist etwas, ja, man kann das nicht aufwägen, aber es gehört zu diesen kostbarsten Kennzeichen des guten Hirten, dass er uns kennt. Bleiben wir mal bei diesem Gedanken. Dieser gute Hirte kennt mich wie niemand anderer. Er kennt mich durch und durch. Er kennt mich bis ins Innerste hinein. Und das heißt zum Beispiel aber auch, dass er in die Tiefen meines Herzens hineinblicken kann und auch das sehen kann, was ganz negativ ist, was ganz schuldhaft ist. Dass er das alles bemerkt, was sozusagen verkehrt ist in unserem Leben. Und er sieht das ganz genau. Und nun erweist er sich als der gute Hirte, dass er eben dieses Wissen über mich, wie ich wirklich bin, nicht ausnützt, um mich zu verdammen, zu verurteilen, anzuklagen, sondern genau deswegen, weil er mich kennt, ist er ans Kreuz gegangen und hat das alles mitgenommen. Und er lädt uns ein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Legt diese Last auf mich, ich erquicke euch. Und das hat er getan am Kreuz. Dieser gute Hirte, vor dem muss ich nichts verbergen. Vor Menschen, ja, da will ich manchmal was verbergen, weil ich einen schlechten Ruf kriege, wenn die Menschen das oder jenes hören würden. Aber vor diesem Hirten brauchen wir keine Maske tragen. Wir versuchen es zwar manchmal, aber es geht sowieso nicht. Aber wir brauchen es auch nicht, weil alles, was wir entdecken in uns, was nicht in Ordnung ist, und wir geben es ihm, ja, dann wissen wir, dass er am Kreuz deswegen gestorben ist, um uns zu vergeben, zu befreien, zu heilen. Diesem guten Hirten können wir uns öffnen und offenbaren. Aber es ist der gute Hirte, der auch alles in meinem Leben kennt, was ich brauche. worin ich Mangel habe. Er kennt nicht nur die negativen Dinge, sondern auch die Dinge, wo er sagt, da braucht dieser oder jener dieses oder jenes. Und er ist bereit, unseren Mangel auszufüllen. Seine eigene Predigt. Und das letzte Kennzeichen, dieses Ich kenne, dass er uns kennt und wir ihn kennen, ist folgendes. In dem Wort kennen steht ein Aspekt noch dabei, der hat etwas zu tun mit dem Wort lieben. Kennen heißt in der Bibel lieben. Wenn ein Mann und eine Frau in einem intimen Liebesakt miteinander verschmelzen, dann sagt die Bibel, sie erkannten einander. Kennen heißt lieben. Versteht ihr? Das ist nicht nur eine Information haben über jemanden. Jesus hat nicht nur eine Information darüber, wie ich bin. Er weiß es einfach. Ein reines Wissen. Sondern dass ich kenne dich heißt auch, ich liebe dich durch und durch. Und genau dasselbe gilt umgekehrt. Wenn Jesus sagt, und die Schafe kennen mich, den guten Hirten, dann heißt das auch nicht, ich habe ein paar Informationen durch die Bibel bekommen, wer Jesus ist. Und andere haben es mir auch erzählt, und jetzt weiß ich halt ein bisschen was über ihn. Sondern wer Jesus kennt, der ist eingetreten in eine Liebesbeziehung. So wie ein Bräutigam zu seiner Braut oder eine Braut zu seinem Bräutigam. Ist die innigste Verbindung. Und wisst ihr, wenn Jesus dann sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dann heißt das eben nicht nur, dass wir damit rechnen dürfen, dass Jesus eben redet zu uns und wir zu ihm reden können und wir ihn hören können und auch unterscheiden können. Aha, das ist Jesus. Nein, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dann heißt das, meine Schafe hören die Stimme ihres Liebsten, der in sie verliebt ist. Das ist ganz was anderes. Wenn ich meinem Chef höre und wenn er schon in der Etage oben anfängt laut zu schreien und dann höre ich auch seine Stimme, dann ist es ein anderer Klang. Ich kann sie auch unterscheiden. Ja? Das Unterscheiden ist noch nicht das Thema, sondern es geht auch darum zu sagen, okay, dieser gute Hirte ist mein Liebster, ist mein Bräutigam. Und seht ihr, das meint Jesus. Wenn Schafe seine Stimme hören, die Stimme des Liebsten, dann folgen sie ihm. Dann ist es nicht eine Peitsche, die uns peitscht, dass wir ihm unbedingt nachgehen müssen, sondern weil wir so angezogen sind von dieser Stimme der Liebe, die in dem guten Hirten sozusagen vorhanden ist, dann werden sie ihm folgen. Dann werden sie ihm folgen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das heißt nicht, meine Schafe hören meine Stimme und sie sollen mir dann folgen. Sondern sie werden folgen, wenn wir die Stimme des Liebsten hören. Das hat mit innigster Gemeinschaft mit Jesus zu tun. Und die Stimme immer des Liebsten zu hören. Dann wird unser Verhältnis zu ihm ein anderes. Und ihr Lieben, von daher dürfen wir zu diesem guten Hirten voller Vertrauen kommen, auch jetzt, wenn wir für Kranke beten. In ihm ist die Fülle. Und er möchte auch von dieser Fülle austeilen. Und er freut sich, wenn er unsere Stimme hört. Wenn er unsere Stimme hört, als solche, die in ihn verliebt sind, so wie er in uns verliebt ist. Er ist wirklich in uns verliebt. Und wir dürfen das auch. Und so sollten wir heute für Kranke beten, dass wir zu ihm reden als unseren Liebsten. Der sich freut, dass wir zu ihm kommen. Und andere Menschen vor ihm bringen und sagen, bitte heile sie. Amen. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du unser Bräutigam bist. Und dass du deswegen auch total verliebt bist in uns. Ja, auch wenn wir überhaupt nicht liebenswürdig sind. Aber du bist trotzdem verliebt in uns. Wir sind dein Eigentum, du hast uns erkauft durch dein kostbares Blut. Und als diese deine Kinder, als diese deine Schafe, die gerne deine Stimme hören und die dann, wenn sie deine Stimme hören, in ihrem Herzen reagieren, weil sie die Stimme des Liebsten ist. Er sagt, diese Schafe kommen wir zu dir und wollen dich bitten, auch heute in besonderer Weise für viele Menschen unter uns, die krank sind und die deine Hilfe brauchen. Und wir kommen zu dir als dem guten Hirten und bitte dich, lege du deine Hand auf viele von uns und lass Ströme von lebendigem Wasser und Heilung durchfließen. Amen.